Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist ein Schwergewicht in jeder arbeits- und sozialpolitischen Debatte. Diese Woche kommen deshalb alle bundespolitischen Größen zum DGB-Bundeskongress nach Berlin. Alle Seiten wissen, die Debatte um den Umbau unseres Sozial- und Rentensystems dürfte in den kommenden Wochen und Monaten kontrovers werden. Der DGB jedenfalls warnt schon einmal vor einem Klassenkampf von oben. Aus Berlin, Volker Findhammer.
Mit Macht für die Acht, Hände weg vom Acht-Stunden-Tag, steht auf der großen Banderole im Tagungssaal für den DGB-Bundeskongress in Berlin. So groß, dass sich Bundeskanzler Friedrich Merz dem nicht wird entziehen können, wenn er am Dienstag zu den Delegierten sprechen wird. Personelle Überraschungen sind wohl nicht zu erwarten. Der amtierende Bundesvorstand mit Jasmin Fahimi an der Spitze, die vor 4 Jahren als erste Frau mit 93,2% zur DGB-Chefin gewählt wurde, tritt noch einmal an. Trotz des anhaltenden Rückgangs sieht man sich mit über 5,4 Millionen Mitgliedern nach wie vor breit aufgestellt und als ein wichtiges Gegengewicht zu den Kürzungs- und Umbauplänen zulasten der Beschäftigten in der aktuellen politischen Auseinandersetzung.
Ja, wir sehen die Probleme und wir nehmen sie mehr als ernst. Wir sehen die Grundsätzlichkeit in den Fragen, die aufgeworfen werden, aber wir können sie auch lösen. Nicht so, wie einige uns das dieser Tage manchmal weismachen wollen, dass es uns besser geht, wenn es erstmal den meisten schlechter geht.
So, DGB-Chefin Jasmin Fahimi gestern zum Auftakt. Dem will man was entgegensetzen. Etwa mit einer eigenen Rentenkommission, dem Festhalten an der Mitbestimmung und der Tarifbindung durch das Tariftreuegesetz und klaren steuerpolitischen Forderungen an höhere Einkommen. Und auch beim Thema Arbeitszeit wollen die Gewerkschaften der Ansage des Kanzlers nicht folgen, der zu Jahresbeginn noch vollmundig erklärt hatte:
Mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten. Und deswegen müssen wir mehr arbeiten.
Aber nicht nur die Banderole im Tagungssaal markiert den Widerstand. DGB-Chefin Jasmin Fahimi hatte schon früh im Deutschlandfunk erklärt:
Wir regeln das sehr ordentlich in Tarifverträgen, wo es dann auch entsprechende, ich sag mal, Gegenleistungen gibt und andere Entlastungszeiten.
Die politisch angestrebte Anpassung an die europäische Richtlinie, die Arbeitszeiten von bis zu 12 Stunden am Tag zulässt, sieht man als Affront, auch weil immer weniger Unternehmen in Deutschland überhaupt noch tarifgebunden sind. Aber genau da stellt sich für die Gewerkschaften die Frage, wie verlässlich und durchsetzungsstark die SPD noch im Blick auf die Interessen der Beschäftigten in Deutschland ist, wenn in der Koalition immer wieder neue Zugeständnisse gemacht werden müssen.
Volker Findhammer, und wir bleiben bei der Diskussion über eine Flexibilisierung der Wochenarbeitszeit. Die arbeits- und sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Annika Klose hat Vorschläge aus Wirtschaft und der Union in dieser Sendung zurückgewiesen.
Uns geht es auf jeden Fall nicht darum, dass die Arbeitszeit grundsätzlich erhöht wird. Ich weiß, dass viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeberverbände in diesem Land unterwegs sind, die sich halt wünschen, dass gerade für den nicht tarifgebundenen Bereich jetzt die Arbeitszeiten einfach mal erhöht würden. Das wird es mit uns nicht geben. Und was es eben auch nicht geben darf, ist, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin einfach einseitig festlegen darf, wie lange jetzt jemand zu arbeiten hat. Dass sich die CDU und die Arbeitgeberverbände da was anderes vorstellen, kann sein. Im Koalitionsvertrag steht aber, es geht um die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da steht nichts von, alle sollen mehr arbeiten oder das Direktionsrecht der Arbeitgeber soll gestärkt werden. Nichts davon steht da.
Eine diplomatische Lösung des Iran-Krieges ist weiter nicht in Sicht. Das Mullah-Regime hat inzwischen auf einen 14-Punkte-Plan aus den USA geantwortet. Und an dieser Reaktion gibt es deutliche Kritik von US-Präsident Trump. Giselle Ucker.
In einem knapp formulierten Posting auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social erklärt Präsident Donald Trump, die Antwort aus dem Iran sei völlig inakzeptabel. Staatsmedien zufolge hatte Teheran einen Text an Vermittler Pakistan überreicht. Dieser sehe ein Ende des Krieges an allen Fronten, insbesondere im Libanon, vor. Außerdem sei von Gewährleistung der Schifffahrtssicherheit die Rede. Konkreter werde der iranische Vorschlag nicht. Die USA hatten Teheran bereits vor Tagen eine 14 Punkte umfassende Absichtserklärung vorgelegt. Ziel war es unter anderem, einen Rahmen für Verhandlungen zu schaffen.
Und der US-Präsident reist Mitte der Woche nach China. Wie China sich auf diese Gespräche vorbereitet und seine derzeitige Position sieht, dazu heute Morgen im Interview die Direktorin des Peer Institutes und China-Expertin Mai-Britt Stumbaum.
Die chinesische Seite sieht sich wirklich hier in einer sehr starken Position, weil sie sehen in Amerika, das eben derzeit gefangen ist in einem Krieg mit dem Iran. Erst jetzt gerade hat Trump ja gesagt, dass das Angebot der Iraner inakzeptabel ist. Also das wird noch ein bisschen weitergehen. Gleichzeitig sind die Auswirkungen weltweit zu sehen. Und deswegen hat man das Gefühl, man hier auf der einen Seite symbolisch die Nase vorn, aber eben auch auf der rechtlichen Seite. China hat ganz viele Gesetze im letzten Jahr auf den Weg gebracht, die eben den Export von seltenen Erden und von anderen Dingen nicht nur aus China heraus beschränken, sondern auch in Drittländern. Und damit eine sehr, sehr starke Stellschraube geschaffen für die chinesische Politik.
Der russische Präsident Putin hat am Wochenende über ein baldiges Ende des Ukraine-Krieges gesprochen und dabei den deutschen Altbundeskanzler Schröder als Vermittler ins Spiel gebracht. Der ukrainische Journalist Juri Durkot sagte in dieser Sendung, Putins Aussagen seien als Finte zu verstehen und der Name Schröder eine Provokation.
Ich glaube, dass es eine Provokation nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die EU ist. Aber gleichzeitig wird es darüber auch Diskussionen geben innerhalb der Europäischen Union und in Deutschland. Das haben wir schon an der Reaktion zum Beispiel in der SPD-Fraktion und in den SPD-Kreisen gesehen. Es gibt durchaus Leute, die diese Kandidatur unterstützen würden. Das ist sozusagen diese Friedensfraktion, die eigentlich Frieden um jeden Preis haben will.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird heute auch Thema sein beim Treffen der EU-Außenminister Sabrina Fritz.
Die Außenministerinnen und Minister wollen unter anderem über neue Sanktionen gegen Verantwortliche in Russland beraten. Unter anderem, weil Kinder aus der Ukraine nach Russland verschleppt wurden. Parallel findet eine internationale Konferenz statt, wie diese Kinder zu ihren Familien zurückgebracht werden können. Am Mittag werden die Vertreter der 27 Mitgliedsländer über die Lage im Nahen Osten beraten. Der Einfluss der Europäer in der Region ist gering, allerdings sind die Auswirkungen in vielen europäischen Ländern zu spüren.
Der erste Evakuierungstag des Kreuzfahrtschiffes Hondius ist nach Angaben der spanischen Regierung erfolgreich verlaufen. An Bord des Schiffes war es zu 8 mutmaßlichen Infektionen mit dem gefährlichen Hunter-Virus gekommen. Julia Macher.
94 Menschen aus 19 Ländern wurden im Hafen Granadilla im Südosten Teneriffas unter großen Sicherheitsvorkehrungen von Bord gebracht und in ihre Herkunftsländer zurückgeführt, darunter auch 4 Passagiere aus Deutschland. Wegen der langen Inkubationszeit empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Isolation bis zu 42 Tagen. Die Gefahr für die breite Öffentlichkeit durch das Hunter-Virus sei gering, so die WHO. Heute sollen 2 weitere Maschinen mit Rückkehrern des Kreuzfahrtschiffes starten. Ein Flugzeug mit Passagieren aus Australien, Neuseeland und Teilen Asiens, eines Richtung Niederlande mit einem Teil der Crew.